Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Das ist die vorletzte Folge Schei und Rauch im Jahr 2020 mit Raf Alhamdan. Ich wollte gerade Sascha Fassbinder sagen. Mit Raf Alhamdan und meiner Wenigkeit Sascha Fassbinder.
Ja, okay, schön, dass du da bist.
Schön, dass du da bist.
Und es ist ja auch die vorletzte Folge der ersten Staffel. Die nächste Folge ist die letzte, ist die finale Folge der ersten Staffel. Ja. Und das können wir, glaube ich, jetzt schon verraten. Wir haben eine große Ankündigung zu machen in der nächsten Folge.
Oh ja, boah, Teaser auf die nächste Woche.
Wir
haben
nichts
zu tun im Lockdown, die werden.
Ja, ich bin echt gespannt, was ihr alle so dazu sagen werdet.
Ich auch, ja. Ach ja, heute ganz krasse Premiere. Ihr seht es nicht, ihr hört es glaube ich auch nicht. Du bist hinter einer Scheibe.
Ja, hinter einer Plexiglaswand.
Hinter einer sogenannten Corona-Scheibe. Aber ja, ich glaube mittlerweile sind wir eh ein Haushalt. Also
ja,
das sind wir,
definitiv.
Ja. Wie geht's dir?
Gut, ich bin ein bisschen gestresst wegen dieser ganzen Corona-Situation. Also wir haben heute den 11. Dezember und es ist eigentlich fast schon klar, dass am Montag ein neuer harter Lockdown startet. Ja. Vor Weihnachten, vor Silvester, vor dem Übergang ins neue Jahr und das nagt langsam echt krass an meiner Psyche, muss ich sagen.
Ich glaube, also bei mir geht es, aber es liegt auch vor allem daran, dass ich jetzt fast alle Weihnachtsgeschenke zusammen habe, weil wer jetzt noch keine hat, also es wird morgen, also morgen Samstag, so voll in den Innenstädten. Ich schwör's. Also ich glaube, es wäre cleverer gewesen, einfach so zu tun, als wenn es keinen Lockdown gibt. Und am Sonntag, ja, ab morgen ist übrigens Lockdown. Ich glaube, das wäre die cleverere Lösung gewesen, als so, weil ich glaube, das wird morgen eskalieren.
Ja, gut, hör mal, jetzt sind wir alle eingeladen, nochmal mitzumachen beim Superspreader-Event 2020. Das ist schon Wahnsinn. Aber überleg dir das mal. Du musst jetzt einkaufen gehen und überleg, du hast jetzt Weihnachten vor der Türe stehen, Silvester. Ja. Die Leute haben frei, nicht nur wegen Corona, sondern einfach, weil es die Tage zwischen den Jahren jetzt ist. Und ich bin echt gespannt. Es ist blöd, das neue Jahr auch so zu starten mit dem Lockdown. Die Kids sind aus der Schule, okay, aber wir hatten ja großes Glück, wir durften sehr viel arbeiten. In diesem Jahr ist unheimlich viel los gewesen bei uns und ich glaube auch generell für die Branche war das, war auch einiges zu tun, aber jetzt allmählich, was mich stresst ist, dass wir uns nicht mehr ins Café setzen können, um Kaffee zu trinken.
Absolut.
Nur sowas.
Ich liebe es. Also ich bin zum Beispiel kein Homeoffice-Mensch. Wenn ich Homeoffice habe, dann habe ich meinen Laptop genommen und habe mich irgendwo in ein Café reingesetzt und habe da mal komplett die ganze Palette Koffein-Spezialitäten ausprobiert.
Das haben wir diesen Sommer echt oft gemacht.
Ja,
ne? Also wie viel Kaffee und Cappuccino wir getrunken haben, das ist schon nicht normal. Aber wie hat es Micky Beisenherz da schön gesagt, es gibt nichts Schöneres, als in irgendeinem Café Kaffee zu trinken und dabei Zeitung zu lesen. Und ich vermisse es so sehr. Aber es ist auch schön zu spüren, was für einen Spaß das macht. Ne? Ja. Also, vielleicht ist es ganz gut, dass es einem auch mal genommen wird. Aber ich hoffe jetzt nicht mehr allzu lang.
Voll, ja. Ich habe, was mir noch ganz kurz, weil du eben die Branche angesprochen hast, ich habe heute eine Einzelhändlerin interviewt und zwar eine von den Einzelhändlern, die halt nicht systemrelevant sind, also wo am Montag wahrscheinlich die Schotten dicht sind. Und die hat mir nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge gegeben. Also nicht dieses, oh, ich kann meine Fixkosten nicht zahlen. Also es klingt jetzt so, als würde ich mich lustig darüber machen, natürlich ist das schlimm.
Ja.
Aber sie sagt tatsächlich, ich bin zwiegespalten. Ich als Geschäftsfrau will natürlich verkaufen. Ich als Privatperson will aber zumachen.
Ja.
Ich als Geschäftsfrau möchte Werbung machen. Ich als Privatperson möchte aber, dass ihr draußen bleibt. Also es ist so ganz, ganz krass. Sie hat mir nochmal einen ganz anderen Blick gegeben, was natürlich auch also alles nachvollziehbar, ne? Aber mich hat es echt, nochmal ein ganz anderer Blickwinkel auf die Dinge, wie auch Einzelpersonen, also dass nicht nur Menschengruppen gespalten werden, sondern tatsächlich auch quasi du selbst gespalten bist, du dich nicht entscheiden kannst, was jetzt das Richtige ist.
Ja.
Das hat mich schon fasziniert. Ich fand's sehr spannend.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, Sascha, glaubst du, die meisten Menschen werden sich an die Corona-Regeln über Weihnachten halten? Ich glaube nämlich ehrlich gesagt nicht.
Nee. Also was ich glaube, ist tatsächlich, dass diese klassischen Weihnachtspartys à la Last Christmas Wham, sowas wird es, glaube ich, ganz, ganz selten nur geben.
Ja.
Ich glaube, die meisten werden einfach, weiß ich nicht, große Schwester aus dem anderen Haushalt und Eltern aus, also drei Haushalte sozusagen, das klingt jetzt so, als wenn das mein Weihnachtsabend wäre. Das wird wahrscheinlich passieren. Okay,
oh
wow.
Gott, ey, wow.
Nein, ich klatsche mich natürlich mit meiner Schwester ab. Also wir werden natürlich nicht gleichzeitig bei meinen Eltern sein.
Scheiße. Ja, was ich halt so krass finde, ist, als als der Fastenmonat in diesem Jahr angebrochen war oder losgegangen ist für ganz viele Muslime in diesem Land, dann haben ja alle Leute, die damit nichts am Hut haben, direkt gesagt, und ja und hin und her und ach, die Muslime, die werden sich ja da wieder mit ihren Sippen treffen und ihre Clan-Partys feiern und so. Shut the fuck up. Guck mal, an was für einem Punkt wir jetzt stehen, weißt du? Und entschuldige mal bitte, was ich auch ein bisschen lächer, also bei allem Respekt, ich respektiere natürlich jede Religion, auch die Feiertage, aber dass jetzt hier alle Menschen, die in diesem Land leben und die angeblich Christen sind, die sich nicht oftmals christlich verhalten, aber so viel Wert darauf legen, an Weihnachten ihre Großeltern zu sehen, weil sonst vereinsamen sie. Mhm. Bro, so die vereinsamen auch die restlichen 300, was, 61 Tage im Jahr?
Ja, also vor allem, shut the fuck up. Man kann sich auch einfach wann anders mit denen treffen. Aber Weihnachten ist schon was Besonderes. Aber wo ich dir auf jeden Fall recht gebe, Italien, Frankreich bin ich mir nicht so sicher, aber Italien ist auf jeden Fall das viel christlichere Land. Mhm. Und da war schon viel früher klar, Freunde, Weihnachten, nee. Und hier habe ich das Gefühl, die Politik traut sich das nicht, weil es dann einfach völlig eskalieren würde. Ja. So in Italien einfach, nö, machen wir nicht.
Total. Und das ist das, was mich gerade so krass stört, ist, dass ich den Eindruck habe, man versucht gerade vor allem die Corona-Leugner nicht unnötig in Anführungsstrichen aufzuheizen. Ja. Und ich denke mir, ey, die sind mir gerade sowas von scheißegal. Ja, ja. Ich will, dass wir hier irgendwie sicher und schnell aus der Nummer rauskommen. Und wenn das bedeutet, wir brauchen einen Lockdown von 3 Wochen, okay, aber vielleicht hätten wir den Anfang Dezember starten sollen.
Davon bin ich auch überzeugt, ja. Ja, und das ist halt auch einfach, also ich fand sowieso dieses, kommt, jetzt reißen wir uns mal alles zusammen und retten Weihnachten, wo ich mir so denke, es gibt ganz, 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 ganz viele in Deutschland, die erstens kein Weihnachten feiern und zweitens, die dank dem ersten Lockdown gar nicht das Geld haben, um anständig Weihnachten zu feiern. Ich glaube, nichts ist schlimmer, als deinen Kindern aus finanziellen Gründen nichts schenken zu können. Ja. Also klar, ist vieles schlimmer, aber ich meine, du verstehst, was ich meine. Du stehst vor diesem Weihnachtsbaum, du weißt ganz genau, alle anderen aus der Schulklasse haben geile Geschenke bekommen, nur dein Sohn nicht, weil du die Kohle nicht hast. Aber ja, lass uns Weihnachten retten. Das ist
total lächerlich.
Ja, sehr, sehr doppelt.
Also ich liebe die Weihnachtszeit. Ich finde es auch schade, dass wir jetzt in der Vorweihnachtszeit einfach nichts hatten. Also keine Weihnachtsmärkte. So diese Stimmung kam nicht auf. Ja. Ich finde, neben dem Sommer hat man sich vor allem auch so in dieser Vorweihnachtszeit immer viel Zeit für die Freunde genommen, weil man einfach nochmal unterwegs war, trotz des üblen Wetters. Aber das ist jetzt auch für Leute, die kein Weihnachten feiern, genauso flachgelegt.
Was? Was? Entschuldigung. Kannst du nochmal wiederholen?
Rewind, ja.
Oh, das, oh Gott. Wer wurde jetzt hier flachgelegt?
Ja, nichts und niemand. Und das ist das Problem. Das ist das grundsätzliche Problem. Nichts und niemand wurde flachgelegt. Aber Weihnachten ist flach gefallen. So, das wollte ich sagen. Ja.
Wobei, ich muss sagen, ich vermisse es. Klar vermisse ich es. Weihnachtsmarkt. Ich packe auch immer wieder gerne diese Geschichte aus, wie ich irgendwann mal komplett betrunken. Ich habe immer mitten in der Düsseldorfer Innenstadt gewohnt.
Musst du sie jetzt nochmal auspacken?
Ich packe gleich was ganz anderes aus. Du sprichst einfach von Flachlegen in so einem ernsten Thema.
Nein, das war doch kein, das war ein klassischer, das war ein Versprecher.
Versprecher, ich weiß, kann mal passieren, ja.
Das lassen wir auch auf jeden Fall drin.
Ja, klar.
So wie wir auch.
Wir schneiden hier nichts. Ich möchte hier gar nicht irgendwie das Gerücht aufkommen lassen, dass wir irgendwas schneiden.
So, jetzt wird das aber wirklich ein One-Take-Wonder, ja? Ja,
okay.
Ja.
Also ganz kurz, ich erzähle immer wieder gerne diese Geschichte, wie gesagt, ich habe in der Düsseldorfer Innenstadt gewohnt, wie ich sturzbetrunken in der Düsseldorfer Innenstadt. Gegenüber vom Primark, wer sich in Düsseldorf auskennt, Schadowstraße gegenüber vom Primark, kam betrunken vom Weihnachtsmarkt und dann bin ich da so die Schadowstraße runtergegangen und dann habe ich hinten gesehen, der Security, der geht gerade eine rauchen und dann, wir haben in einer Studenten-WG gewohnt und habe ich gesehen, ach guck mal, der Weihnachtsbaum da, der gefällt mir und dann habe ich den so eine Weihnachtshütte geklaut und habe den halt Richtung Wohnung gezogen, also Richtung Haus und habe gesehen, der Security kommt mir hinterher. Und dann bin ich ganz, ganz, ganz schnell rein und hab den im Keller versteckt.
Plot Twist, der Security-Mann war ein Moslem.
Warum? Warum?
Nice. Ja, weil er sich dachte,
dir will ich das Weihnachten versauen.
Nee, weil er sich dachte, ach komm, lass den, das soll nur ein christlicher Baum, ein Weihnachtsbaum.
Boah, ich hatte diese Woche im Supermarkt eine so süße Situation vor mir. Auf jeden Fall eine südländische Familie. Mhm. Der Sohn hieß auf jeden
Ausländer.
Fall. Der Sohn hieß Ibrahim. Mhm. Vor denen eine typisch deutsche Familie. Mhm. Sohn blond, Mädchen blond, also die Tochter sagt man, und gucken sich beide so einen Adventskalender an. So, oh toll, der ist ja auch im Angebot, weil ja schon der erste vorbei ist. Und dann hat der Papa gesagt, komm, pack ein, Peter und wie Marie. Auch immer, ja, Peter und Marie. Und dann siehst du so dahinter, Ibrahim, Ibo genannt von seinem Vater, hat halt auch diesen Adventskalender in der Hand und guckt so mit so ganz großen Augen. Und dann siehst du so den Vater, wie er seinen Sohn anguckt und dann so die beiden deutschen Kids, sagt er, Ibo, was kostet der? Dann hat er sich halt verlesen, da waren mehrere Produkte nebeneinander, ja, und da war da halt irgendwas, was 40 Euro gekostet, aber es war offensichtlich nicht der Adventskalender. Und dann hat Ibo gesagt, Papa, 40 Euro. Und dann musste ich auch so lachen, hat der Vater von Ibo, hat mich halt auch angeguckt und so gegrinst und sagt, komm Ibo, pack ein und nimm noch einen für deine Schwester. Und ich so, ja, das ist Integration, geil.
Das ist vor allem, das ist genau das, was der arabische, türkische Vater sagt, nämlich, denk an deine Schwester, so nach Motto, komm, nimm auch Zeynep einen mit, ja, so genau, mäßig.
Ich fand das so süß, das war ja richtig toll.
Aber das ist es ja auch, ne? Also ich habe ja schon letzte Folge erzählt, ich bin das von zu Hause gewohnt, dass wir Weihnachten zusammen verbringen und auch gewissermaßen feiern. Auch, wir gehören ja keiner Religion an, genießen also den Luxus von allen eingeladen zu werden und nutzen Weihnachten einfach auch, um zusammenzukommen, weil wir alle frei haben. Aber ich habe das ganz oft in der Schule auch erlebt, dass muslimische Freunde dennoch irgendwie nicht direkt was bekommen haben, aber die haben es auch nicht gefeiert, die hatten auch keinen Weihnachtsbaum, aber es gab dann schon irgendwie mal ein Präsent und ich glaube, dass ganz viele muslimische Väter und Mütter auch einfach ihre Kinder daran teilhaben lassen wollten, was einfach in dem Land auch so abgeht, ne? Und finde ich super, finde ich toll, finde ich schön, habt ihr prima gemacht.
Ich glaube auch, ist das nicht der normale Weg? Also ich stelle mir einfach mal vor, ich ziehe aus irgendwelchen Gründen, weiß ich nicht, Auslandskorrespondenz oder was weiß ich, in den Nahen Osten irgendwann mit meiner Familie und dann ist Zuckerfest. Ja. So, die Kinder werden beschenkt, dann gucke ich doch, dass meine, also wenn die ganze Schulklasse Kinder kriegt, die ganze Schulklasse, was ist heute los?
Oh,
die ganze
Schulklasse, da ist wieder was flachgelegt worden.
Wenn die ganze Schulklasse Geschenke kriegt, bis auf meinen Sohn oder meine Tochter, dann, also weißt du, was ich meine? Dann mache ich doch wenigstens irgendwas, so einfach nur um die beiden Teil davon sein zu lassen, so einfach nur aus erzieherischen Gründen.
Ich glaube aber, dass das nicht der Standard ist und dass es genau auch oftmals darum geht, den Kids beizubringen und zu zeigen, das ist nicht unser Fest. Ich würde das mit meinen Kindern nicht so machen. Ich halte das nicht für einen klugen Weg. Jetzt komme ich aber auch aus einem Land, aus Syrien. Wir sind, das ist dort eine Gesellschaft, die, ich rede immer über Syrien vor dem Krieg, die sehr multikulturell ist, ne? Also wir haben verschiedene Ethnien, verschiedene Religionen in dem Land. Das ist ganz normal. Wir betrachten uns einfach als Syrer, als Araber. Auch dieses, weiß ich nicht, ich habe so den Eindruck hier, nicht konkret in Deutschland, aber diese Generationen derjenigen, die hergezogen sind oder weggezogen sind und nach Europa oder Amerika oder sonst wohin gegangen sind. Man will natürlich auch an seiner eigenen Herkunft und Kultur festhalten und es braucht dann auch eine gewisse Distanz zu Brauchtümern anderer Kulturen und Religionen. Also
dass man an seinen Bräuchen festhält, okay, aber warum man nicht andere, man muss sie ja nicht übernehmen, aber so ein bisschen mitfeiern.
Ja, ich sehe das genauso, weil das meine Persönlichkeit ist, weil ich so erzogen wurde, weil das Teil von uns, meiner Familie ist. Aber ich glaube nicht, dass das der Standard ist und das ist auch okay. Also, weißt du, weil ich, als du das gerade gesagt hast, auch mit den Kindern und so, ich stimme dir in allem zwar zu, aber andererseits denke ich mir, ich muss ja auch meinem Kind beibringen, nur weil andere was bekommen, musst du es jetzt nicht auch bekommen. Weißt du, was ich meine? Ja, und andersrum, was passiert denn, wenn Ramadan zum Beispiel ansteht und das betrifft Millionen Menschen in Deutschland, ein sehr, sehr großer Teil der in Anführungsstrichen reinen deutschen Bevölkerung präsentiert sich von seiner ekelhaftesten Seite und wir führen jedes Jahr wieder Diskussionen über, sollten Kinder fasten oder nicht fasten. So, weißt du, habt doch ein halbes Jahr vorher über Intervallfasten philosophieren im Unterricht und dann ein Problem damit haben, dass man das aus religiösen Gründen tut, schämt euch.
Ja, das ist ja das Geile. Der Sinn von Karneval, verbessere mich, wenn ich mich irre, ist ja dieses, die Fastenzeit steht an, wir lassen kurz vorher nochmal die Sau raus. Ja. Die Sau rauslassen tun alle, aber Fasten tun die wenigsten.
Ja, so,
aber meckern über das Fasten der Muslime können sie alle.
Weißt du, meine Message ist einfach nur da draußen, feiert doch Weihnachten, feiert Ramadan, feiert was auch immer ihr feiern möchtet und haltet doch einfach die Fresse. Sorry, wenn andere Leute ich muss einfach von so einem 45-jährigen Olaf nicht erklärt bekommen, wie so ein muslimisches Kind einen Monat lang sich zu ernähren hat. Ja. So, das interessiert dich ja auch nicht, wenn ein Kind sich schlimm ernährt und die letzten zwei Wochen auf einem Boot war, um hier nach Deutschland rüber zu kommen. Also diese Scheinheiligkeit, dieses Geheuchelte, das, ich kann nicht fassen, dass mich das immer noch alles aufregt.
Ich kann es aber nachvollziehen. Also ich meine, ich bleibe ein bisschen sachlicher als du, aber ich kann es nachvollziehen. Also Olaf, jetzt halt wirklich die Fresse. Ja. Also wirklich.
Stell dir vor, jetzt gibt es wirklich da draußen einen Olaf, der uns
35,
hört.
Der 45 war es.
Ja, und der mag uns eigentlich von. Jetzt denkt sie, nee, dieses Mädchen da ist voll gemein.
Ich mach die nie wieder
an. Ja, aber weißt du, abgesehen von Olaf, möchte ich auch Horst dazu bewegen, uns nicht mehr zu hören. Und ich meine ganz konkret den Seehofer, dieser kleine miese Lümmel. Wir haben ja gerade über Boote gesprochen.
Du Schlawiner.
Es gibt ja eigentlich ja sogar schon seit 2012 den Abschiebestopp für geflüchtete Menschen aus Syrien.
Ja.
Dieser Abschiebestopp für Syrer läuft Ende des Monats aus. Dann kann wieder munter abgeschoben werden. Ja. Und ich frage mich einfach nur tatsächlich, warum passiert das jetzt? Also warum jetzt ist die Situation in Syrien auf einmal plötzlich viel, viel besser geworden und ich habe als syrische Frau noch nichts davon mitbekommen? Politikum ist ekelhaft.
Ja, ist die Aufmerksamkeit in Deutschland vielleicht medial gerade woanders, sodass man es mal eben durchschieben kann. Es gibt's ja auch öfters, wenn WM ist oder EM, dass dann bei ganz bestimmten Spielen, wenn eine ganz bestimmte Mannschaft spielt, dass dann auf einmal Sitzungen sind, wo Entscheidungen getroffen werden, wo man sich so denkt, ja, aber das hättet ihr jetzt nicht gemacht, wenn auf euch die Aufmerksamkeit gerichtet gewesen wäre. Also es gibt schon manchmal komische Entscheidungen.
Ja, zumal, ich finde es einfach wichtig zu erwähnen, ne? Der ganz große Teil hier in Deutschland ist dafür, Flüchtlinge aufzunehmen. Ja. Ganz besonders Menschen, die mit Booten versuchen, nach Europa zu kommen. Und das sage ich nicht einfach so, weil ich mit 100 Menschen rede. Das sehen wir ja. Politisch betrachtet ist das ja so. Ja. Ministerpräsidenten der Länder sagen, wir haben Kapazitäten.
Hier, Oberbürgermeister auch. Ja.
Horst, komm mal her. Wir kriegen das gebacken. Wie viele offene Briefe von Bürgermeistern geschrieben wurden. Sei es Geisel noch damals aus Düsseldorf, Krefeld, weiß ich noch, war dabei, Köln. Also ich könnte die, und nicht nur Städte, nicht nur politische Ämter haben sich ja dazu geäußert und gesagt, wir haben hier tolle Erfahrungen gemacht. Ja. Die Arbeit bei uns funktioniert. Wir sind in der Lage, Leute aufzunehmen, sondern da waren ja auch Verbände und Institutionen dabei. Und sogar Fußballvereine haben ja auch diese offenen Briefe geschrieben, ne? Von St. Pauli bis Schlag mich tot, wie die ganzen Fußballvereine da heißen. Ich habe keinen Plan von nichts. Aber natürlich auch so Organisationen wie die Diakonie und so eine Sachen, die evangelische Kirche und so. Und ich denke mir, also Horst, so, mach deine scheiß Polizeistudie, wo es darum geht, wie traurig alle Polizisten da draußen sind. Aber dann lass doch bitte die Leute in diesem verdammten Corona, nicht abschieben. Was soll denn das jetzt?
Ja. Unnötig. Und man sollte sich, die berufen sich ja immer so gerne auf das C, sowohl die CSU als auch die CDU. Und apropos Weihnachten, es ist ja eines der christlichsten Werte, Flüchtlinge aufzunehmen.
Ja.
Also wer so ein bisschen die Bibel kennt, und das sollten ja die Leute, die das C in ihrem Parteinamen haben, so ein bisschen, der weiß, dass das dazugehört.
Ich möchte auch kurz erwähnen, in zwei Wochen feiern wir ein Fest und wir feiern wen? Wir feiern die Geburt Jesus Christus. Wie sagt man? Was sagt die Christen?
Ja, Jesus Christus.
Jesus Christus, das hört sich voll komisch an. Also wir feiern die Geburt, oder ihr feiert die Geburt von diesem kleinen Baby.
Sie auch ein bisschen.
Ja, aber nicht aus religiösen Gründen. Ich will damit nur sagen, wir feiern dieses Kind, diesen Propheten, das war ein Aramäer, okay? Ja. Das war ein Aramäer, geboren in Palästin, jetzt kann ich sagen. Ja, geboren in einem jetzt arabischen Land. Ja. Seine Eltern sind Flüchtlinge gewesen und es ist einfach so ironisch.
Es ist absurd,
es ist so absurd und ironisch. Und ich denke mir, ganz im Ernst, ich will nicht, dass ihr alle in der Hölle schmort, aber macht euch mal Gedanken. Ja. So, es ist toll, 3 Tage Weihnachten zu feiern, aber übernimmt doch mal diese christliche Idee auch für die restlichen Tage des Jahres.
Ja, absolut. Sehr, sehr doppelmoralisch. Ja.
Ich will über Fußball reden.
Echt?
Ja.
Ja, hau raus.
Ja, es ist doch was sehr Interessantes passiert diese Woche. Paris Saint-Germain hat ja gespielt gegen...
Ach ja.
Ah, lass uns darüber reden. Ich will unbedingt wissen, was du dazu sagst.
Ja, okay. Es hat Paris Saint-Germain gegen Istanbul gespielt in der Champions League. Und da wurde ein Co-Trainer, und zwar der von Istanbul, wurde vom vierten Offiziellen, also der Schiri, der so am Rand steht, offensichtlich rassistisch beleidigt. Und dann haben die beiden Teams gesagt, nee, machen wir hier nicht weiter. Wir spielen jetzt nicht weiter. Geile Geste von beiden, weil das andere Team, das nicht betroffene Team, hätte ja durchaus fordern können, nee, ich will hier weiterspielen. Aber ja, das finde ich, sind Sachen, die es leider viel zu selten im Fußball gibt, weil es gab schon wirklich oft solche Fälle, wo farbige Fußballer mit Bananenschalen beworfen wurden, wo Affengeräusche gemacht wurden. Und der erste große Spielabbruch, an den ich mich abgesehen von dem jetzt erinnern kann, ist, als ein Milliardär beleidigt wurde, und zwar nur, um die Kommerzialisierung des Fußballs zu kritisieren. Klar, aber die Art und Weise, die sollte man auch kritisieren. Trotzdem ging es um Kritik. Es ist, ja, Raf, erzähl, sonst ich rede mich hier gerade in Rage, weil mich fuckt das ganz krass ab, dass nicht schon 1000 Spiele vorher abgebrochen wurden.
Ich wollte nur kurz sagen, weil ich deine Einstellung und dein Mindset ja wirklich feiere. Aber ich muss gestehen, zu dieser ganzen Geschichte, als das passiert ist, ne, beim Spiel, dachte ich mir, Leute, entspannt euch mal ein bisschen. Ich war selber überrascht davon, dass ich so dachte. Weißt du warum? Weil, also dieser Schiedsrichter, dem ja dieser Rassismusvorwurf gemacht wird, ist ja, ich glaube, Bulgare, ne?
Ich meine ja.
Irgendwie sowas. Und er hat ja, auch das ist ein Ding, was mir aufgefallen ist. Das ging natürlich kreuz und quer durch Social Media. Mhm. Und alle, oder was heißt alle, viele haben dann geschrieben, ja, er hat das N-Wort benutzt, bla bla bla. Hat er nicht. Er hat Negro gesagt. Er hat von Negro gesprochen. Ich finde, das ist ein Wort. Ich weiß nicht, es gibt gewisse Bezeichnungen und Wörter, die würde ich persönlich nicht in den Mund nehmen. Mhm. Einfach auch, weil es so sensibel ist. Und wir wissen doch, nicht nur seit Black Lives Matter, um Rassismus, besonders wenn er Schwarze trifft. Denn ich behaupte sogar, Schwarze sind ganz besonders von Rassismus betroffen, weil dieser Rassismus ihnen gegenüber kommt ja nicht nur von weißen Menschen. Das muss man auch dazu sagen. Wenn ich alleine mir die ganzen Araber angucke, meine Pappenheimer, Mann, das ist so eine rassistische Kultur teilweise, wo ich mir denke, ist das euer Ernst, die Ekligen? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich dachte mir nur so, ey, dieser Typ hat das Wort Negro benutzt und das, also sagt er selbst, ist wohl in seiner Sprache gleichbedeutend mit Schwarz. Dann hat aber auch dieser vierte Trainer, der sich beleidigt fühlte, ja auch ganz klar gesagt, und das hat man ja gehört dadurch, dass keine Zuschauer dabei waren. Warum sagst du, also ich übersetze es natürlich, warum sprichst du von dem Schwarzen da? Warum sagst du, also nicht, warum sagst du nicht, ich glaube ich als Trainer oder sowas? Ja. Da dachte ich mir, ja, er hat natürlich recht, weil warum bezeichnet er ihn als Schwarzen? Und so diese komplette Kehrtwende habe ich dann gemacht, als ich gelesen habe. Ich bin allerdings nicht allzu tief reingegangen. Dass wohl auch irgendwie das Zigeunerwort fiel. Und da dachte ich mir, okay, also ich will eigentlich nur darauf hinaus, natürlich ist das nicht okay und man muss Leute auch aufklären, so wie ich das ja auch jahrelang zum Beispiel mit Kollegen gemacht habe an Karneval und gesagt habe, du darfst dich auf gar keinen Fall schwarz anmalen, denn weißt du, was das eigentlich bedeutet und warum das viele Menschen verletzt? Und ich kriege ganz oft die Reaktion, ach krass, das wusste ich nicht. So, und diese Chance sollte man nehmen, mit den Leuten darüber zu reden. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Ein Großteil wird sich vielleicht sogar überrascht zeigen und sagen, ah, okay, krass, okay, hin und her. Die Erfahrung habe ich gemacht. Oftmals ist das aber auch nicht so. Und ich hatte nur den Eindruck, so alle haben sich so draufgestürzt, noch bevor klar ist, was genau passiert ist.
Ich verstehe dich. Was ich nur problematisch finde, oder ich versuch's mal mit einem anderen Beispiel zu machen. Sagen wir mal, ich sitze mit Freunden im Auto und wir hören dich im Radio. Und der eine sagt, guck mal, was die Araberin da erzählt. Mhm. Und der andere sagt, guck mal, was die Moderatorin da erzählt. Mhm. Was ist korrekt? Also, es ist jetzt nicht so ganz so auf die Spitze getrieben wie der Schwarze da. Ja. Aber du verstehst, was ich meine. Also, warum ist für den Schiri jeder ein Trainer oder ein Spieler, bis auf den Schwarzen? In dem Moment ist er der Schwarze und nicht der Co-Trainer. Weißt du, was ich meine? Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, auch wenn das klassische N-Wort viel schlimmer ist als das, was du gesagt hast, finde ich das trotzdem nicht okay, was du gesagt hast.
Es ist stillos und ich finde, absolut, wir müssen einfach sensibel sein, weil wir leben jetzt im Jahre 2020 nach Trump, nach oder mit Black Lives Matter, mit allem Dreck, der passiert ist in den letzten Jahren. Es gilt nicht mehr, du musst sensibel sein. Aber, und das ist nur das, worauf ich hinaus möchte, stell dir vor, ich gehe jetzt mit dir durch die Straßen und ich sehe da eine Gruppe von Menschen und irgendjemand macht von denen was Lustiges oder, wie in meinem Fall, ich finde jemanden zum Beispiel attraktiv, der natürlich schwarz ist, weil ich irgendwie merkwürdigerweise eine Schwäche dafür habe, aber okay. So, ich würde dann auch sagen, Sascha, siehst du den? Der Schwarze da.
Ja.
Ich würde das, gebe ich ehrlich zu, ich sag das in der Situation zu dir oder zu einer Freundin oder zu meiner Schwester oder zu wem auch immer, um schnell deutlich zu machen, wen ich aus dieser Gruppe meine. Ja. Ich könnte aber auch genauso sagen, der mit dem gelben Rucksack zum Beispiel. Ja. Nur ist es ist nun einmal so, ich sage ja auch die Ausländerin oder hier,
der Weiße, der Kanake. Deutsche.
Das sage ich zu, ja, oder der Deutsche, ja. Ich sage der Weiße nicht. Warum? Weil das die Mehrheit der Bevölkerung ist. Es ist also nicht so ein krasses, in Anführungsstrichen, Alleinstellungsmerkmal, wie zu sagen der Schwarze, weil, ne, also angenommen, er ist jetzt der einzige Schwarze in dieser Gruppe. Und da habe ich mich dann selbst so dabei erwischt, wie ich dachte, boah, bin ich eklig irgendwie, ne? Ich würde das zum Beispiel zu dir sagen oder wie gesagt meiner Schwester, weil es eine intime Situation ist. Aber wenn wir in einer Gruppe wären, würde ich das so nicht sagen. Ja, aber ich glaube, wir sind natürlich sensibilisiert. Wir beschäftigen uns mit den Themen. Wir gehen nicht dumm durchs Leben. Aber ich treffe auch manchmal Menschen, wo ich denke, boah, krass, bist du dumm und unkultiviert. Und dann rede ich mit denen über gewisse Sachen und ich erlebe das immer wieder. Die Leute sind schon bereit, wenn man, so blöd es klingt, sachte und liebevoll den Sachen erklärt oder über etwas redet, dann hören sie dir zu und sie sagen, ah, okay, das höre ich ganz oft, ah, das habe ich nicht gewusst.
Ja.
So, und mir geht's nur darum, wir sollten diese Chance nicht verpassen, so mit den Leuten umzugehen, weil jetzt haben wir die Situation, dass dieser Kerl, ich weiß jetzt nicht, ob er ein Rassist ist oder nicht, aber es geht auch gar nicht um ihn. Nur ich glaube, dass ganz viele Leute sich mit ihm solidarisieren werden, die sich denken, ach, ich traue mich das ja schon gar nicht mehr zu sagen oder so. Das ist auch Quatsch, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich versuche verzweifelt irgendwie einen Weg zu finden, die Leute abzuholen, statt wegzustoßen.
Vielleicht wird jetzt endlich ein Trend losgelöst, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn irgendwann wieder Zuschauer im Stadion erlaubt sind, dass es wieder irgendwann Affenlaute geben wird, dass es wieder irgendwann fliegende Bananenschalen geben wird und dass es dann vielleicht auch Spielabbrüche gibt, um diesen hirnverbrannten Fans zu zeigen, Digga, du gehörst hier nicht rein.
Weißt du, was ich jetzt machen werde? Weil man sollte auch die Leute mit einbeziehen, die betroffen sind, in Anführungsstrichen, oder die deren Meinung besonders interessant ist. Ich rufe jetzt Pascal an, das ist ein guter Freund von mir. Und er ist schwarz und Fußballer und, lustigerweise passt das, er ist auch Fußballtrainer in dieser Paris Saint-Germain-Schule.
Echt?
Ja, warte, ich rufe ihn an. Vielleicht geht er ran. Spontan, Pascal, bitte geh ran.
Ich kenne tatsächlich einen Torwarttrainer aus dem Verein auch noch.
Ein Torwarttrainer?
Ja, vielleicht kennen die sich.
Hallo.
Hi, Pascal, Raf hier, wie geht's dir?
Hi,
auch gut. Hör mal, ich will dich gar nicht lange aufhalten, aber ich habe eine wichtige Frage. Sascha und ich sind gerade dabei, den Podcast aufzunehmen, neue Folge. Ui, was rauscht denn da bei dir? Jedenfalls reden wir über das Spiel zwischen hier Istanbul und Paris Saint-Germain.
Ja.
Mit dieser ganzen Negro-Geschichte. Und jetzt haben wir so darüber philosophiert und ich dachte mir, wir müssen jetzt mal mit jemandem reden, der das aus einer persönlichen Sicht heraus einschätzen kann für uns.
Ja, also.
Warte mal ganz kurz, du rauschst ganz dolle. Warte ganz kurz.
Ich bin gerade unterwegs, deswegen.
Was sagst du dazu?
So, also, ich bin der Meinung, dass so wie die Spieler reagiert haben, auf beiden Seiten einfach vollkommen richtig war. Mhm. Und das ist einfach auch langsam an der Zeit ist, dass man das auch wirklich so macht. Deswegen, also für beide Mannschaften Respekt. Andersrum bin ich halt der Meinung, beziehungsweise frage mich, was passiert jetzt mit diesem Mann? Darf er nochmal pfeifen? Darf er nicht? Normalerweise sollte man da irgendwo auch die Höchststrafe ansetzen, weil er es anscheinend auch nicht eingesehen hat, als der, ich glaube, Demba Ba war das, der hat dann mit ihm gesprochen und dem halt nochmal erklärt. Bei einem weißen Mann sagst du nicht weißer Mann, also hast du bei einem Schwarzen noch einen schwarzer Mann zu sagen. Und ich finde halt die Bewegung von ihm, also dem Schiedsrichter danach, die Mimik und Handbewegung, zeigt halt einfach gar keine Einsicht, Was soll man dazu noch sagen?
Weißt du, Pascal, einfach, weil ich habe gerade zum Sascha gesagt, er hat ja das Wort Negro benutzt und angeblich heißt das auf Bulgarisch schwarz. Also das ist so die
heißt
Bezeichnung.
Heißt das auch auf Spanisch, ja.
Und ich habe mich einfach nur gefragt, ist es nicht zu hart oder zu schnell zu sagen, ja, das ist ein Rassist, weil er hat dieses Wort benutzt, obwohl dieses Wort in seiner Sprache sozusagen einfach nur für schwarz steht. Und ist es nicht etwas, was du tust, um gerade in so einer Situation schnell zu zeigen, wen er meint?
Ja, darüber habe ich natürlich auch nachgedacht. Und es ist einfacher zu sagen, der schwarze Mann, wenn du den schwarzen Mann meinst. Ja, aber da bin ich auch der Meinung, wenn du es nicht so gemeint hast und es gar nicht so rassistisch war in der jetzigen Zeit, wo wir alle ein Auge mehr darauf haben, was rassistisch sein könnte und was nicht, dann finde ich, solltest du dich auch in der Situation eher verteidigen und klarstellen, dass du es nicht so meintest.
Ja.
Dieser Denkbar redet mit ihm Und er sagt einfach nur, also ne, die Art und Weise, wie er da steht, der sieht da gar nicht ein, dass quasi ein schwarzer Mann sich gerade angegriffen fühlt. Ja. Wenn du es nicht auf die Hautfarbe beziehst, dann hast du auch die Aufgabe der Person, das so beizubringen und da nicht einfach zu stehen und die Wut von dieser Person so fast zu belächeln.
Ja,
so.
Ja, nicht ernst zu nehmen, ne? Ja.
Genau. Und da sage ich halt, das kann man ganz anders angehen. Und dann verstehe ich auch, dass man sagt, ja, man meint den schwarzen Mann einfach, um ihn schneller zu identifizieren.
Ja.
Aber ja, in der heutigen Zeit sollte man halt, vor allem ein Schiedsrichter, der sowas mitkriegt, oder halt auch kein Schiedsrichter, jeder sollte das halt einfach sensibler angehen.
Total.
Wenn sich da einer aufregt, hat er das Recht, ne? Weil das Wort, ob es jetzt schwarz bedeutet oder halt das Wort, was gemeint ist, dann in den meisten Fällen, man sollte halt wissen, dass wenn Negro schwarzer ist, dass man da trotzdem irgendwie anders mit umgeht.
Ja, das ist auch das, was wir gesagt haben. Am Ende des Tages, lass doch einfach dieses Wort nicht benutzen.
Genau.
Und ja, okay. Aber wir wollten jetzt unbedingt nochmal wissen, was du eigentlich dazu sagst.
Ja, also da sind wir wahrscheinlich alle derselben Meinung so.
Und ich frage das im Übrigen nicht nur, weil du schwarz bist, Pascal, sondern ich frage das, weil du Trainer bist da in deinem Fußballding. Ja, du weißt, ich habe keine Ahnung von Fußball. So, weißt du, wir reden darüber. Du weißt, ich weiß auch nichts, ey. Wunderbar.
Nee, es ist schön, dass du mich fragst.
Pascal, ich melde mich. Wir gehen bald wieder Kaffee trinken, wenn Corona vorbei ist.
Ja, schön, gerne.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao. Siehst du, sage ich doch. Was heißt, sage ich doch? Es klingt so als so nach Motto, ja, habe ich doch gesagt.
Wir hätten ihn gar nicht anrufen müssen, Pascal.
Nein, aber so wenn du jeden bei seiner Funktion benennst, aber den Schwarzen schwarz nennst, natürlich ist das in dem Moment diskriminierend und rassistisch. Mhm. Und das ist halt das, aber cool, dass er das nochmal bestätigt, finde ich mega cool. Und auch geil, dass er einfach so spontan Zeit hat für so ein Mini. TI, wie wir in der Radiosprache sagen.
In der Radiosprache, ja.
TI steht für Telefoninterview.
Richtig. Das ist ja auch so krass, ne? Guck mal, weil ich wollte gerade auf das Thema Sprache hinaus. Ich muss gestehen, ich habe das ja auch schon mal gesagt, ich bin auch zum Beispiel kein großer Freund des Genderns. Ja. Auf der anderen Seite raste ich aus, wenn jemand das N-Wort benutzt. Weißt du, was ich meine? Und ich versuche mich dann auch nochmal selber so von außen zu betrachten und denke mir, ich bin halt auch nicht frei von Sünde sozusagen.
Ja, ist keiner.
Und meine Sprache ist teilweise so unter aller Sau. Wir müssen einfach viel, viel krasser auf die Sprache achten. Ich gebe aber zu, das fällt mir, und ich arbeite mit Sprache, das darf man auch nicht vergessen, es fällt mir echt nicht leicht. Ich fühle mich auch schnell eingegrenzt, so eingesperrt, und ich muss immer über alles nachdenken und habe natürlich auch Leute wie meine Eltern im Kopf, die ohnehin, für die ohnehin die deutsche Sprache auch noch immer noch ein Hindernis ist oder eine Hürde ist. Meine Eltern haben immer noch keine Ahnung, wann der, die das rankommt. So, weißt du, soll ich denn jetzt das Gendern erklären? Das ist halt harter Tobak.
Immer das sagen, da gehst du auf Nummer sicher.
Der Gerät.
Aber ich glaube, dass das halt auch eine Sache der Betroffenheit irgendwo ist. Also sobald du betroffen bist, versuchst du es zu ändern. Wenn du nicht betroffen bist, ist eher okay, passt das Beispiel nicht, du bist eine Frau, bist du vom Gendern theoretisch betroffen, aber vielleicht stört es dich einfach nicht so wie andere Menschen. Mir ist das zum Beispiel, ist jetzt ein leicht anderes Thema, aber ich wurde ein, zwei Mal in meinem Leben von einem Schwulen sexuell belästigt tatsächlich. Mhm. Und erst da habe ich gemerkt, wie sich das als Frau möglicherweise anfühlen könnte, von einem Mann sexuell belästigt zu werden. Man fühlt sich so ohnmächtig und so schwach.
Aber weißt du, was das Schlimme ist? Nicht, also ich kann jetzt so von mir sprechen. Ja. Die sexuelle Belästigung ist schon eklig genug, ne? Ja. Das ist das, was mich abfuckt, was mich aber wirklich verletzt, ist, dass ich das ankreide und dass das nicht ernst genommen wird.
Ja.
Das hat Pascal ja übrigens jetzt gerade erzählt, ne? Ja. Also, dass die Geste, dass die Mimik hier schon zeigt, so, der nimmt diese Kritik oder die Verletztheit gar nicht erst wahr. Der nimmt das nicht auf und nimmt das nicht ernst. Und das ist das, was dich richtig bricht.
Ja. Meine Theorie, hätte er sich sofort entschuldigt, sofort, wäre das Spiel wahrscheinlich auch nicht abgebrochen worden.
Ja.
Vielleicht.
Oder wenigstens zu sagen, ach, okay, das, was ich vorhin meinte, das habe ich nicht gewusst, das tut mir leid.
Das ist nicht so gemeint, tut mir leid.
Genau, das ist ein Wort, was ich so sehr normal gebrauche. Ja. Und darauf will ich halt hinaus. Wir müssen viel öfter genau darüber sprechen, um diese Probleme aufzuzeigen. Und wie gesagt, ich habe mich zum Beispiel auch gerade gefragt, was, wenn jetzt in einem Jahr ein alter, gebrechlicher Mann kommt und sagt, das verletzt mich, dass ich so in diese Schublade alter, weißer Mann gesteckt werde. Dann auch das habe ich bedacht. Ja, es gibt das, es gibt dieses, ich nenne es jetzt mal Phänomen von diesem privilegierten Menschen, der also männlich ist, weiß ist, wahrscheinlich alle Chancen dieser Welt irgendwie bekommen hat.
Sleepy Joe.
Sleepy Joe. Aber was, Sascha, und das muss ich auch sagen, also meine größten Förderer waren weiße ältere Männer. Es ist einfach so. Ja. Und ich habe tolle Erfahrungen mit diesen Menschen gemacht. Ich habe tolle Erfahrungen mit Männern gemacht. Ich habe tolle Erfahrungen mit Deutschen gemacht. Ich habe großartige Erfahrungen mit meinen Landsleuten gemacht. So, lasst uns doch einfach Liebe nicht machen. Geben. Du weißt, was ich meine. So, ach, ja. Was soll ich denn erzählen?
Komm. Wir können alle Liebe geben, bis auf die beiden Schwulen, die mich sexuell belästigt haben. Die haben übrigens auch keine Einsicht gezeigt.
Ja, ja.
Und dem einen habe ich dann leider auch mit Prügel drohen müssen.
Und hast du ihn dann verprügelt? Ich wette, er hat es scharf gefunden.
Ich habe nur angetäuscht.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, Sascha, oder eigentlich an alle Jungs, die uns gerade zuhören. Ist das nicht, findest du, das ist ein Kompliment, wenn dich ein schwuler Mann anmacht?
An sich ja. Also einfach dieses, ich sag dann auch immer, ey, vielen Dank, nett von dir, ich sehe das als Kompliment. Aber erstens bin ich hetero und zweitens habe ich eine Freundin. Also alles cool, aber ich mag es nicht, angefasst zu werden. Ganz und gar nicht. Oder so eklig angemacht. Das klingt gerade so, als wäre das jede Woche passiert. Also es ist genau zweimal in meinem ganzen Leben passiert.
Ja.
Und es ist, wie gesagt, ein komisches Gefühl. Damit will ich nicht sagen, ich kann jede Frau verstehen, der das wahrscheinlich jede Woche passiert.
Naja, nein, so oft passiert. Also
aber es gibt bestimmt Frauen, denen, denen das jede Woche passiert. Und es ist ein sehr ekliges Gefühl. Und es ist so dieses, ich kann nichts tun. Und selbst wenn ich ihm jetzt eine reinhaue, macht es das nicht rückgängig.
Ja.
Es ist vielleicht eine Genugtuung, aber es macht es nicht rückgängig.
Ja.
Naja.
Crazy stuff, ey.
Voll.
Was erzählen wir hier? Worüber reden wir wieder? Über Gott und die Welt. Ja. Oh, Sascha, das wollte ich noch erzählen.
Weißt es geht du, um Gott.
Nein.
Allah. Weißt du? Ja. Entschuldigung.
Ich.
Ja?
Nee, nein, du. Nein, du.
Nee, ich wollte gerade zu einem komplett anderen Thema.
Du, ich auch. Gesagt, ich wollte einen Filmtipp geben. Richtig unnötig.
Ja, komm, mach.
Ich habe einen Netflix-Film gesehen, der mich sehr krass bewegt hat. Und ich denke seit vielen Tagen darüber nach. Hillbilly Elegy nennt er sich.
Okay.
Guckt euch bitte diesen Film an. Ich weiß gar nicht warum, aber ich bin so zerrissen in mir. Ich habe keine Ahnung, weil ich zum letzten Mal einen Film gesehen habe, wo ich dachte, was für eine schauspielerische Leistung. Wahnsinn.
Echt?
Unglaublich. Das hat mich so getoucht. Dieser Film hätte einfach mit zwei Schauspielern komplett funktioniert, denen man einfach nur die Kamera ins Gesicht halten muss, weil einfach das ganze Gefühl, also ähnlich wie Leonardo DiCaprio das, finde ich, kann. Das Publikum ist begeistert von dem Film, die Kritiker weniger und alle sind überrascht. Egal, guckt euch den Film an, Hillbilly Elegy auf Netflix. Ich war so gepackt von diesem Film, aber auch so zerrissen sozusagen, dass ich ihn am nächsten Tag nochmal geguckt habe.
Boah. Ja. Und Leute, das will was heißen. Ja. Raf hat Ahnung von Film, denn sie hat die Unlimited Card.
Ja, aber ich einfach eine besessene Kinogängerin bin. Ja, ist wirklich so. Ich bin sogar in der Corona-Krise ins Kino gegangen.
Was ich aber nicht verstehe, ist überhaupt bei Filmen, wer hat Chips und Popcorn erfunden. Bin ich der Einzige, der beim Essen von Chips, Popcorn und Knickknacks nichts mehr versteht? Ich spule, also manchmal gibt es die Situation, ich mache auf Pause, esse das und mache dann wieder auf Play oder ich lasse laufen und spule wieder zurück, weil du kennst das, Popcorn macht süchtig, Chips macht süchtig, Knickknacks machen süchtig und das ist, ja, wer auch immer das erfunden hat, lasst euch mal was einfallen, ey.
Ja, aber also ich mache das so, wenn ich jetzt zum Beispiel Chips esse, dann nehme ich den Chip und dann lege ich den auf meine Zunge und warte, bis er ein bisschen weich geworden ist.
Bah.
Und dann schlucke ich das mal.
Ekelhaft.
Voll eklig. Ist auch voll kein Genuss eigentlich.
Es gibt nichts Schlimmeres als so labbrige Chips.
Ja, ich weiß, aber das ist schöner als mein verfressenes, lautes Kauen und ich verstehe nicht, warum Leo gerade weint, ja. So, das ist schon traurig. Aber kennst du das, wenn du so Knickknacks isst und dann erwischst du eine, wo die Nuss so ganz bitter ist?
Ja, so eine alte Nuss, ne?
Boah, voll eklig.
Keine Gudenuss. Sorry.
Keine was?
Gudenuss?
Gudenuss?
Kennst du nicht Gudenuss?
Warum sind wir nicht mehr so lustig wie am Anfang unseres Podcastes, Sascha?
Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht.
Wir sind, hallo, unsere Hörer lieben uns.
Unsere Hörer lieben uns. Ja.
Kennst du so Produkte, die es nur mit dem Firmennamen gibt.
Ja.
Gib mir mal ein Tempo, gib mir mal die Nicknicks.
OB.
Nutella. Macht Werbung bei uns. Ey, aber wo wir bei Essen sind, das ist eine richtig geile Überleitung. Das Thema, was ich eben ansprechen wollte. Ist dir schon mal aufgefallen, dass deutsches traditionelles Essen richtig eklige Namen hat oft? Würsing? Klingt mega eklig.
Ich liebe Würsing so sehr.
Schmeckt mega geil.
Oh mein
Gott,
das ist, oh mein Gott. Spitzkohl. Spitzkohl.
Das warte ganz kurz. Es ist auch keine geschmackliche Kritik, die ich hier habe. Ich habe lediglich eine Kritik an die Namensgeber.
Aber jetzt machst du mich heiß.
Würsing? Gulasch? Wer lässt sich die Namen einfallen? Warte ganz kurz. Dicke Bohnen und rote Grütze. Alter, das klingt, es schmeckt alles, ne, wirklich durch die Bank, aber es klingt alles nicht sehr appetitlich.
Weißt
Warum
du,
ist das so?
Wir waren doch Fool essen, weißt du das noch?
Was?
Fool, beim Syrer. Ah nee, das war gar nicht mit dir, das war mit einer Freundin.
Mhm. Interessant, und dass du mich mit ihr verwechselst.
Nee, weil wir beim Syrer waren, wo wir eigentlich immer noch hingehen. Marion war es. Marion Köhnes, Shoutout an
Grüße
Marion
gehen
Köhnes,
raus
an die prominente Nachrichtensprecherin hier in Nordrhein-Westfalen.
Yes.
Jedenfalls war ich mit ihr beim Syrer und sie war total begeistert von Fool. Also das sind Bohnen, ja. So ne, mit Olivenöl, Petersilie ist dabei, also eins der geilsten Essen. So arme Leute essen eigentlich tatsächlich, aber eins meiner Lieblingsessen aus der syrischen oder arabischen Küche. Und sie war so begeistert, sie wollte das unbedingt nachkochen. Ich so, okay. Und dann sind wir zum Syrer gegangen, also zum Supermarkt sozusagen, zu diesem kleinen Shop. Und dann haben wir danach gesucht. Und ich dachte, wie heißt denn das eigentlich auf Deutsch? Also das ist ja so eine besondere Bohne. Und was sind denn das für Bohnen? Das sind Saubohnen.
Saubohnen?
Ja, das fand ich voll lustig.
Das ist aber nicht halal.
Also ja, schon. Der Name zwar nicht, aber die Bohnen ist wenigstens halal.
Ja. Aber ist dir das noch nie aufgefallen, dass, guck mal, so ausländische Essensnamen, so Vitello Tonato oder weiß ich nicht, Spaghetti Carbonara oder Bocadillo de Pollo und dann die deutschen Würsing, dicke Bohnen,
geil.
Rote Grütze.
Ich liebe es.
Gibt es, warum?
Ja,
warum klingt das so eklig?
Ich sage dir warum, weil die Deutschen, weil ihr deutschen Menschen,
deutschen Menschen.
Und das liebe ich so sehr an.
Deutschen.
An dieser deutschen Mentalität.
Ja.
So der Durchschnittsdeutsche ist dann doch schon sehr Understatement, okay? Ja. Also natürlich kriegst du, gerade auch in der arabischen Küche oder auch beim Italiener, ist es immer sehr schön angerichtet. Ja, die Franzosen können das auch so gut.
Mhm. Es ist halt,
richtig, von außen hui, aber von innen dann echt manchmal auch fui.
Ja.
Außer für die syrische Küche. Aber bei den Deutschen denkst du dir, was ist das denn, ekliges Haxe, irgendwas, wie
klingt das? Es ist einfach ein Schweinefuß.
Und das sieht einfach auch eklig aus.
Nein.
Und dann schmeckt das aber so göttlich. Ja. Spitzkohl, Leute, ich bitte euch, tut euch selbst den Gefallen. Ich kann gar nicht davon
genug
kriegen.
Ganz spitz.
Oh mein Gott. Also wirklich, das ist ich würde sogar behaupten, ja, ich liebe die syrische Küche, aber auch aus, ich glaube, einfach aus Sehnsuchtsgründen.
Klar.
Und die deutsche Küche schmeckt mir einfach wirklich, wirklich gut. Ey,
das ist
ein Klischee.
Gesund.
Ja, und das ist echt ein Klischee, aber keiner kann so elegant mit einer Kartoffel umgehen, wie ihr das tut, ehrlich. Wirklich. Ey, was ihr alles aus so einer Kartoffel zaubern könnt, das ist beeindruckend, ja? Egal.
Hoffentlich haben wir jetzt alle Hunger.
Weil es gibt hier ein neues, ein Restaurant, junge deutsche Küche, machen die. Ich war tatsächlich auch noch nie da, weil als ich an die Speisekarte geguckt habe, war es. Also es war mir auch viel zu teuer, wo ich dachte, nee, ich gebe keine 45 Euro aus für einen halben Teller. Also, weiß ich nicht, fand ich schon dekadent.
Was ist denn junge deutsche Küche? Hotdog?
Nee, also tatsächlich machen die ganz viel mit Kohl und sowas, aber die versuchen das ein bisschen moderner, ein bisschen zu pimpen.
Jetzt verstehe ich.
Und das ist es halt wieder, ne? Ich denke mir, nein, das ist auch wieder so typisch deutsch und das finde ich geil.
Ja.
Kein Heckmeck, kein Blabla drumrum. Es geht um die Basics, aber die Basics sind so gut und auf den Punkt gemacht und Hildegard, ich komme. Ich kenne
deswegen,
gar keine Hildegard.
Deswegen der Lifehack, einfach wieder ins Brauhaus gehen, wenn die endlich wieder aufmachen.
Geil.
Viele Brauhäuser haben auch gerade, die liefern, die machen zum Abholen. Leute, unterstützt die Brauhäuser.
Weißt du noch, letztes Sascha, als wir ins Brauhaus gegangen sind und ich so Hunger hatte.
Oh ja.
Und ich wollte einfach nur...
Es war das Schumacher. Das Schumacher in Düsseldorf auf der Oststraße.
Ja. Richtig. Und was wollte ich da? Ich habe leider vergessen, was ich bestellt habe. Ich glaube, ich wollte nur zwei Spiegeleier haben, ne?
Ja, war das nicht mit Bratkartoffeln?
Genau. Bratkartoffeln. Ich habe zu dem gesagt, ich will einfach nur zwei Spiegeleier und Bratkartoffeln. Aber die Spiegeleier bitte beidseitig richtig durch, dass das fast schon schwarz ist. Er hat mich so ungläubig angeguckt. Und dann habe ich das Essen bekommen, aber es war natürlich nicht so, wie ich es haben wollte. Dann hast du netterweise das Ei für mich gegessen. Aber die Kartoffeln waren sehr gut, die Bratkartoffeln. Shoutout ans Schuhmacher.
Normalerweise machen die extra Wünsche. Ist ja auch egal.
Man muss dazu sagen, wir haben bestellt, aber eigentlich war die Küche war schon zu. Ja.
Stimmt, das muss man ihm zugutehalten. Er hat sogar gesagt, immer die Küche hat vor einer halben Stunde zu. Ich guck mal, was ich machen lässt. Ja. Und es war warm. Und es war auch kein, also Eier aus der Mikrowelle funktioniert ja gar nicht.
Und ich erinnere mich, der hat sogar ein bisschen Schnittlauch oben drüber gestreut. So eine Dekoration.
Das zum Thema, das Auge ist mit. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Magenknurren gemacht.
Ja, schreibt uns. Oh, Sascha, weißt du was? Jetzt müssen wir aber zum Abschluss noch eins unserer Kategorien mal raushauen.
Prediction.
Oh, Prediction ist gut.
Andere Rubriken haben wir auch, glaube ich, gar nicht.
Okay, dann lass uns unsere Prediction verkünden. Ich predikte, dass, wenn es losgeht mit dem Impfen, soll ja Anfang des Jahres losgehen, 2021. Ich glaube, dass sich dass sich deutlich mehr Menschen dagegen entscheiden werden, als wir jetzt noch annehmen.
Oh, ich habe jetzt mit einer positiven Prediction gerechnet. Ich habe eine positive Prediction. Ich glaube, Weihnachten wird sehr viel schöner, als wir alle glauben.
Ja.
Weil es um das Beisammensein geht, um das Teilen von Dingen, um das, man kann Oma auch anrufen. Man kann ja auch Skype beibringen und vielleicht bringt man ihren Braten vorbei und isst dann gemeinsam vom Monitor oder sowas. Es lassen sich immer Lösungen finden. Ich glaube, dass nächstes Jahr Weihnachten dann umso toller wird und das ist meine Prediction.
Ich werde Weihnachten einfach, das ist mein Ziel, 2 Tage im Bett liegen bleiben, Weihnachtsfilme gucken und ganz viel essen. Und
Raf allein zu Hause. Sorry.
Ja, sehr schön.
Nein, du wirst dich ja wohl mit irgendwem treffen.
Naja, also.
Mit einem anderen Haushalt.
Naja, Heiligabend. Weißt du, was das Merkwürdige ist? Das ist jetzt ganz traurig, was ich erzählen werde. Und ich war immer schon super viel unterwegs. Wir sind so viel am Arbeiten. Wir treffen so viele Menschen jeden Tag, neue Leute gefühlt. Aber ganz ehrlich, ich habe realisiert, auch vor Corona habe ich gar nicht so viel Leben gehabt, ehrlich gesagt. Also irgendwie, das ist wirklich so meine Lehre aus diesem Corona-Jahr, dass dieser Unterschied für mich, abgesehen von diesen Lockdown-Zeiten, die wir jetzt im Prinzip nur so im Frühjahr hatten und jetzt nochmal, aber auch davor gab es bei mir nicht viel mehr außer Arbeiten, nach der Arbeit noch Freunde oder Familie treffen. Ich habe halt nur, also ich muss dringend mein Leben überdenken.
Und du hattest Schei und Rauch.
Das ist ja dieses Jahr durch Corona geboren worden. Ja. Das war eine Steißgeburt, aber hat Spaß gemacht. Oh,
es braucht nicht viel, aber es braucht Schei und Rauch.
Oh.
Okay, Jalla sagt ciao.
Hey, das ist mein Spruch. Okay. Jalla, Sascha, sagt ciao.
Ciao.